Ich habe die Gemeinschaft mit meinem Kollegen Andreas Reichert auch immer sehr geschätzt und ja, auch den Kontakt, den wir als Gemeinden miteinander hatten, durch Kanzeltausch regelmäßig. Und jetzt kam die Idee nochmal von euch, dass ich hier nochmal eine Predigt halten sollte. Ja, ich habe einen sehr langen Predigttext heute. Das ist ja fast eine Zumutung heute, wenn man einen langen Bibeltext liest, aber ich hoffe, wenn ich ihn jetzt lese, dass ihr dabei nicht schon abschaltet. Es geht eigentlich um zwei Texte, die ineinander verschachtelt sind und die man nicht ohne weiteres trennen kann. Und darum wage ich es euch, diesen etwas längeren Text zuzumuten. Es sind zwei Heilungsgeschichten. Andreas hatte mich gebeten, möglichst über eine Heilungsgeschichte aus dem Neuen Testament von Jesus zu predigen. Und ich habe mich dann entschieden für Markus 5, Vers 21 bis 43. Manchmal predige ich auch ohne einen Bibeltext vorher zu lesen, aber heute nicht. Jesus fuhr wieder ans andere Seeufer zurück. Bald hatte sich eine große Menschenmenge um ihn versammelt. Noch während Jesus am See war, also am Ufer, kam ein Synagogenvorsteher namens Jairus, sah ihn, warf sich vor ihm nieder und bat ihn dringlich: "Meine kleine Tochter ist todkrank, komm doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und am Leben bleibt." Da ging Jesus mit ihm. Eine große Menschenmenge folgte Jesus und umdrängte ihn. Und jetzt kommt sozusagen der Einschub mit einer weiteren Heilungsgeschichte. Und die andere ist ja noch nicht zu Ende. Es war auch eine Frau dabei, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Sie war schon bei den verschiedensten Ärzten gewesen und hatte viele Behandlungen über sich ergehen lassen. Ihr ganzes Vermögen hatte sie dabei ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie drängte sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich: "Wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich gesund." Im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie ihre Plage los war. Jesus bemerkte, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war, und sofort drehte er sich in der Menge um und fragte: "Wer hat mein Gewand berührt?" Die Jünger sagten: "Du siehst, wie die Leute sich um dich drängen, und da fragst du noch: Wer hat mich berührt?" Aber Jesus blickte umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Die Frau zitterte vor Angst, sie wusste ja, was mit ihr vorgegangen war. Darum trat sie vor und warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles. Jesus sagte zu ihr: "Meine Tochter, dein Vertrauen hat dir geholfen. Geh in Frieden und sei frei von deinem Leiden." Und jetzt kommt die andere Geschichte wieder und die wird dann zu Ende geführt. Während Jesus noch sprach, kamen Boten aus dem Haus des Synagogenvorstehers und sagten zu Jairus: "Deine Tochter ist gestorben, du brauchst den Lehrer nicht weiter zu bemühen." Jesus hörte mit an, was sie redeten, und sagte zu dem Synagogenvorsteher: "Erschrick nicht, hab nur Vertrauen." Er ließ niemand weiter mitkommen, außer Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen, sah Jesus schon die aufgeregten Menschen und hörte das laute Klagegeschrei. Er ging ins Haus und sagte: "Was soll der Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur." Da lachten sie ihn aus. Er aber warf sie alle hinaus, nahm nur den Vater des Kindes und die Mutter und die 3 Jünger mit sich und ging in den Raum, in dem das Haus lag. Er nahm es bei der Hand und sagte, Talita kum, das heißt übersetzt, steh auf, Mädchen. Das Mädchen stand sofort auf und ging umher. Es war 12 Jahre alt. Alle waren vor Entsetzen außer sich, aber Jesus schärfte ihnen nachdrücklich ein, es niemand weiter zu erzählen. Dann sagte er, gebt dem Kind etwas zu essen. Zunächst mal möchte ich sagen, dass ich echt staune über die Vollmacht, die Jesus hier an den Tag legt. Es schien ihm ein leichtes zu sein, Menschen von Krankheiten zu heilen. Ja, er war sogar in der Lage, Tote aufzuwecken. Eine große Kraft ging von ihm aus. Man hat den Eindruck, die Menschen brauchten ihn nur zu berühren, schon wurden sie gesund. Es ist einfach unglaublich. Denn auf der anderen Seite frage ich mich, warum wir heute oft so wenig von dieser Vollmacht zur Heilung von Krankheiten haben. Wie oft müssen wir zusehen, dass Menschen trotz vieler Gebete nicht geheilt werden und auch sterben? Warum ist das so? Warum können wir nicht gesund machen, wie Jesus es konnte? Das ist eine der Fragen, die mich bewegt, wenn ich eine Geschichte wie diese lese. Wir wollen sie uns etwas genauer anschauen. Da geht es einmal um Jairus, diesen Synagogenvorsteher. Seine 12-jährige Tochter ist todkrank. Damals hatte jede Synagoge auch einen Synagogenvorsteher. Und in Kapernaum, wo ich auch schon Überreste einer Synagoge gesehen habe, gab es sogar mehrere Synagogen. Und einer von ihnen stand Jairus vor. Der Synagogenvorsteher hatte die Aufgabe, die Gottesdienste zu leiten, und er war auch für die Instandhaltung des Gebäudes zuständig. Meist handelte es sich um ein angesehenes Mitglied, um ein Laienmitglied aus einer begüterten Familie. Auch Jairus scheint wohlhabend gewesen zu sein. Immerhin hatte er ja eine Dienerschaft, wie wir lesen konnten, und ein Haus mit einem Innenhof, das einiges größer war als das übliche Einraumhaus, das man damals ja auch kannte. Dieser angesehene und wohlhabende Synagogenvorsteher, so lesen wir, kommt zu Jesus noch an den Strand und er wirft sich vor ihm nieder in den Staub. Er ist ein wichtiger Repräsentant der Synagoge, aber er wagt viel, als er Jesus aufsucht und vor ihm niederkniet. Denn die führenden Priester und Gesetzeslehrer haben Jesus längst auf dem Kieker. Sie wollen ihn am liebsten umbringen. Er riskiert viel, weil er sich an Jesus wendet, aber er tut das, weil er in großer Not ist. Dieser Mann kennt keine Vorsicht und Rücksicht mehr, weil es mit seiner Tochter zu Ende geht. Und ich dachte, so ist das ja heute auch. Eltern tun viel, Eltern tun alles, wenn es um ihre Kinder geht. Wenn eins von ihnen in großer Not ist, dann riskieren Eltern auch heute viel. Damals kam noch hinzu, dass der Tod eines Kindes als Strafe Gottes für die Eltern gesehen wurde. Nicht nur, dass Eltern über den Verlust ihres Kindes hinwegkommen mussten, nein, sie selbst und auch ihre Umgebung sahen darin ja eine Strafe Gottes, die sie sich zugezogen hatten, wenn ihr Kind so krank war. Und nun geschah das auch noch ihm, dem Synagogenvorsteher. Das war nicht einfach. Seine Stellung vor Gott war in Frage gestellt. Er spürte Gottes Zorn und wollte ihn unbedingt abwenden. Und so ließ er alle Vorsicht vor Menschen fallen und wandte sich an Jesus. Meine kleine Tochter ist todkrank. Komm doch und leg ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und am Leben bleibt. Und dann ist da noch diese andere Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen leidet. Während Jesus mit Jairus loszieht, tritt diese Frau an ihn heran. Auch sie ist in großer Not, weil sie schon so viele Behandlungen hinter sich hat, alles erfolglos. Sie hat die Ärzte gewechselt, aber keiner konnte ihr helfen. Ein Vermögen hat sie dafür ausgegeben, jetzt ist sie am Ende, das Geld ist weg, aber die Krankheit ist immer noch da. Im Gegenteil, es ist alles noch schlimmer geworden. Es handelt sich bei dieser Erkrankung offensichtlich um eine krankhaft starke Menstruationsblutung. Und nach dem mosaischen Gesetz war diese Frau nicht nur krank, sondern sie galt auch als unrein. Das kam als weitere Not hinzu. Ich zitiere mal aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 15. Da heißt es genau über diesen Fall: Dauert die monatliche Blutung länger als 7 Tage oder hat eine Frau außerhalb ihrer Periode einen Ausfluss, der längere Zeit anhält, so ist sie während dieser Zeit genauso unrein wie während der Monatsblutung. Jedes Lager, auf dem sie liegt, und jeder Gegenstand, auf den sie sich setzt, wird unrein. Wer diese Dinge berührt, wird selbst unrein. Er muss seine Kleider waschen und sich mit Wasser abspülen und bleibt unrein bis zum Abend. Also solche Menschen wurden behandelt, wie Aussätzige behandelt wurden. Sie mussten sich von anderen Menschen fernhalten, damit sie nicht auch unrein wurden. Und auch von ihnen glaubte man, dass sie mit dieser Krankheit eine Strafe erlitten für begangene Sünden. Ich weiß nicht, ob wir uns vorstellen können, was das für diese Frau bedeutete. 12 Jahre lang konnte sie keinen Angehörigen umarmen, ohne ihn mit ihrer Unreinheit zu belasten. 12 Jahre lang konnte sie auch nicht an einem Synagogengottesdienst teilnehmen. Und natürlich stellte sich auch diese Frau die Frage: Was hat Gott gegen mich? Durch welche Sünde habe ich mir das zugezogen? Sie hört in dieser Situation von Jesus und auch sie sucht ihn auf. Sie nähert sich ihm vorsichtig von hinten. Sie berührt einfach sein Gewand und wird gesund. So einfach ist eigentlich Krankenheilung bei Jesus. Sowohl Jairus mit seiner Tochter als auch die Frau mit den Blutungen waren in großer Not. Was die beiden verbindet, ist aber noch mehr. Beide erweisen sich als Menschen, die an Jesus glauben und Heil erfahren. Sie werden nicht nur gesund, sondern sie erleben Heil. Das zeigt sich zum einen an Jairus. Ich sagte schon, dass er ein angesehener Synagogenvorsteher war und der sich nun nicht mehr darum kümmerte, was die Leute über ihn dachten. Er ließ jede Vorsicht außer Acht, als er, der Repräsentant der Synagoge, zu Jesus kommt, vor ihm niederkniet und um Hilfe fleht. Das ist Glaube, wenn jemand sich ganz an Jesus hängt und von ihm alles erwartet. Wenn einer nicht mehr auf die Leute schaut, was die sagen, sondern sich ganz auf Jesus verlässt. Was sagt Jairus zu Jesus? Er sagt: Komm doch und leg ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und am Leben bleibt. So übersetzt die Gute Nachricht Bibel, die ich immer benutze, fast immer benutze. Die Elberfelder Bibel übersetzt auch: Damit sie gerettet wird und lebt. Ganz falsch steht es eigentlich in der Lutherbibel, von der manche Leute immer denken, die ist doch die bessere und wörtlichere Übersetzung. Dort heißt es, damit sie gesund werde und lebe. Natürlich wollte Jairus auch, dass seine Tochter gesund wird, ganz klar. Aber für körperliche Heilung hat Markus sonst ein anderes Wort. Das kennt ihr auch, das heißt im Griechischen therapoien, therapieren. Das kommt daher. Hier aber sagt Jairus nicht, leg ihr die Hände auf, damit sie therapiert wird, sondern damit sie gerettet wird. Ich möchte es so sagen, Gesundheit, körperliche Gesundheit, ist nicht das Wichtigste im Leben, wie wir oft sagen. Hauptsache gesund, hast du vorhin uns schon gesagt. Wichtiger ist unser Heil, ist unsere Errettung. Bei Gott angenommen sein, mit ihm in Frieden leben, das ist weit mehr und weitaus wichtiger, als einen Schnupfen zu verlieren oder die Grippe oder die Schmerzen loszuwerden oder sogar den Krebs zu besiegen. Aber Jesus war nicht zynisch und ist nicht zynisch, und darum, weil er unsere körperlichen Nöte auch kennt und versteht, heilt er manchmal auch diese Gebrechen. Er hat auch die kranke Frau geheilt und das junge Mädchen sogar vom Tod auferweckt. Ja, Jesus sind auch unsere äußeren Nöte nicht egal, ob es Krankheit ist oder Hunger ist oder was uns auch fehlen mag. Und solche Dinge sollen uns natürlich auch nicht egal sein. Und doch gehören Krankheiten zu diesem Leben dazu. Krankheit ist letztlich eine Folge der Sünde in dieser Welt, unter der alle Menschen zu leiden haben. Aber wenn wir Heilung erfahren, auch durch Gebet, dann werden wir doch bald wieder eine andere Krankheit bekommen. Und wir werden höchstwahrscheinlich auch an irgendeiner Krankheit sterben. Selbst wenn einer von uns vom Tode auferweckt würde und noch 20 Jahre weiterleben würde, eines Tages müsste er eben doch sterben. Erst in Gottes vollendetem Reich wird es keine Krankheit und keinen Tod mehr geben. Also alle Heilungen, die wir erleben, stehen unter einem Vorbehalt, unter dem sogenannten eschatologischen Vorbehalt. Mir ist wichtig, dass wir die Gesundheit nicht vergötzen. Das tut nämlich unsere Gesellschaft, wenn wir sagen, Hauptsache gesund. Und das tun manchmal auch wir Christen, wenn wir uns nur noch um unsere Gesundheit kümmern. Und wenn unsere Gesundheit und die von anderen Menschen im Mittelpunkt auch all unserer Gebete steht, da hat sich, so meine ich, etwas verschoben. Wichtiger ist in Gottes Sicht, dass wir mit ihm im Reinen sind. Oder auch, dass wir in versöhnten Beziehungen zu anderen Menschen leben. Darum sollen wir uns sorgen. Krankheiten können wir letztlich nicht verhindern. Erst im Himmel werden wir ein Leben ohne Krankheiten führen können. Das können wir also schon von Jairus lernen. Er bittet Jesus nicht nur um Heilung, wie man auf den ersten Blick denken könnte, sondern auch um Heil, um Rettung, um Leben. Und das ist mehr als Gesundheit. Auch bei dieser kranken Frau zeigt sich ein starker Glaube. Sie durfte sich ja eigentlich gar nicht in die Menge der Menschen mischen. Und erst recht durfte sie Jesus nicht anrühren, aber sie tut es trotzdem. Auch sie setzt sich über das hinweg, was Menschen denken. Sie durchbricht Grenzen, weil sie ihre Hoffnung ganz auf Jesus setzt. Sie berührt nur kurz sein Gewand und spürt im selben Augenblick, dass sie ihre Krankheit los ist. An dieser Stelle könnte man denken, ist das nicht magisches Denken? Das kommt mir schon ein wenig suspekt vor und wahrscheinlich geht es euch auch so. Magisches Denken war früher stark verbreitet. Die Menschen dachten oft, wenn ich diese Person, die mit Kraft geladen ist, nur berühre, dann fließt diese Kraft auf mich über. In Apostelgeschichte 5, Vers 15 gibt es eine etwas eigenartige Stelle. Da hören wir davon, dass die Leute die Kranken auf die Straßen trugen, und wenn Petrus, der Apostel, vorbeiging, dann sollte wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fallen, und davon erhofften sie sich Heilung. Dieses magische Denken hatte allerdings diese Frau nicht. Sie konnte ja Jesus nicht so offen ansprechen. Bei ihr war es wirklich der Glaube, der sie bewegte. Auf ihre Weise überwand sie die Barriere, die zwischen ihr und Jesus stand, und beanspruchte Jesus als göttlichen Helfer. Und genau darin sah Jesus ihren Glauben, denn im anschließenden Gespräch sagt er zu ihr: Meine Tochter, dein Vertrauen hat dir geholfen. Geh in Frieden und sei frei von deinem Leiden. Auch bei dieser Frau sehen wir, dass es nicht nur um körperliche Heilung geht, denn Jesus lässt die Frau nicht einfach ziehen, sondern er spricht sie an. Er sucht nach der Frau, die sich Heilung erschlichen hat. Er will ihr persönlich begegnen. Das ist ihm wichtig. Und als die Frau ihm alles erzählt hat und wohl auch bekennt, dass sie gegen die mosaischen Reinigungsvorschriften verstoßen hat, da sagt er zu ihr: Meine Tochter. Und das war kein leeres Seelsorgerpathos, sondern bedeutete, dass diese Frau in die Familie Gottes aufgenommen war, gegen die Stimme des Mose. Sie war nicht nur geheilt, sondern ihr war Heil widerfahren. Auch das kann man nicht auf den ersten Blick vielleicht sehen, das kann man bei näherem hinschauen und sich beschäftigen mit dieser Geschichte herausfinden. So offenbart sich Jesus in diesen beiden ineinander verschachtelten Geschichten als der Herr über Krankheit und Tod. Er ist nicht nur der Herr über Sturm und Wellen, das gab es schon ein Kapitel vorher in Markus 4, sondern auch über die Mächte des Todes, die uns Menschen immer wieder gefangen nehmen. Aber diese Heilungsgeschichten sind alle auf Jesus, den Christus, ausgerichtet. Sie sollen Jesus als das Leben der Welt offenbaren. Das heißt, es geht nicht nur um Jesus als Heiler. Solche Heiler sind ja bis heute bei den Menschen gefragt. Unsere Zeitung berichtete kürzlich von einem Mann aus einem Ortsteil von Düren, der behauptete, übernatürliche Kräfte zu besitzen. Er nimmt das Foto von Kranken zwischen seine Hände und seine Energie würde die Kranken gesund machen. Auch Tumorkranken könne er helfen. Schulmediziner warnen davor, eine Behandlung abzubrechen und sich solchen Leuten anzuvertrauen. Für uns ist es nicht einfach zu beurteilen, ob er wirklich helfen kann. Und wenn, in welcher Kraft, in welchem Namen tut er das? Da sollten wir vorsichtig sein. Auf jeden Fall versteht sich dieser Mann als Heiler von Krankheiten. Bei Jesus geht es aber immer um das Heil. Und das ist mehr als körperliche Heilung. Ihm geht es darum, dass wir mit Gott in Ordnung kommen, dass uns unsere Schuld nicht mehr von Gott trennt. Er möchte uns Frieden mit Gott schenken. Und das beantwortet zum großen Teil auch meine Fragen, die ich am Anfang gestellt habe. Warum hat Jesus in großer Vollmacht Menschen geheilt und wir erleben davon heute so wenig? Wie oft müssen wir zusehen, dass Menschen trotz vieler Gebete nicht geheilt werden und auch sterben? Warum ist das so? Warum können wir nicht gesund machen wie Jesus? Wir haben gesehen, die Heilungen standen bei Jesus gar nicht so sehr im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt stand bei ihm das Heil. Er wollte die Menschen mit Gott versöhnen. Und als kleine Zeichen, dass er legitimiert war, auch Sünden zu vergeben, Versöhnung mit Gott zu bewirken, hat Jesus auch körperlich geheilt. Aber das war nicht seine eigentliche Intention. Jesu Heilungen waren nur Zeichen, die auf die kommende Herrschaft Gottes hinweisen sollten. Und wenn Gott diese Herrschaft vollenden würde, dann würde es auch keine Krankheit und keinen Tod mehr geben. Ich bringe es mal so auf die Formel: Jesus ist kein Heiler, sondern der Heilsbringer, den Gott gesandt hat, damit wir Versöhnung mit Gott erlangen. Das muss uns immer wieder bewusst sein, wenn wir das Neue Testament lesen und auch wenn wir uns solche Heilungsgeschichten zu Gemüte führen. Das muss uns bewusst sein, wenn wir vielleicht an einem Krankenbett sitzen und mit einem Kranken sprechen und mit ihm beten und auch wenn wir heute Morgen für Kranke beten. Gott kann heilen, ganz gewiss, auch heute. Aber sein Hauptziel ist, dass wir versöhnt werden mit Gott und dass unser Leben erneuert wird durch Gottes Geist. Die christliche Hoffnung ist nicht in erster Linie darauf gerichtet, dass wir noch ein paar Jahre länger leben. Das mag Gott auch hin und wieder schenken. Dafür gibt es Beispiele in der Bibel und Beispiele auch heute. Sondern wir warten auf das Kommen der Herrschaft Gottes. Diese Herrschaft hat mit Jesus Christus begonnen und wir warten auf ihre Vollendung. Und wenn Gott endgültig regiert, dann sind alle lebenzerstörenden Mächte besiegt. Erst dann gibt es keine Sünde mehr. Und auch dann sind die Folgen der Sünde endgültig aufgehoben. Erst dann wird Gott alle ihre Tränen abwischen, so lesen wir ja am Ende der Bibel. Erst dann wird es keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Ich bin immer skeptisch, wenn manche Prediger, und oft kommen sie aus Amerika oder aus Afrika, vollmundig Heilung versprechen und die Heilung von Krankheit doch in den Mittelpunkt stellen. Dann verschieben sich die Gewichte in unbiblischer und unrealistischer Weise. Jesus ist gekommen, um uns aus Verlorenheit zu retten. Wir sollen wieder mit Gott in Kontakt kommen. Wir sollen versöhnt werden. Manchmal geschieht es schon jetzt, dass Menschen auch an ihrem Körper heil werden. Das ist wunderbar. Gerade wenn Menschen leiden unter Schmerzen, dann ist es sehr schön, wenn sie ja diese Kraft schon heute erleben dürfen. Aber endgültig geschieht das erst, wenn Gottes Herrschaft vollendet wird. Darauf dürfen alle hoffen, die an Krankheiten und Gebrechen und Schmerzen leiden. Amen.